Vielen Dank dir, Alex, für das Vorlesen. Eine Frage zum Anfang. Wer von euch informiert sich regelmäßig über das aktuelle Weltgeschehen? Also was so politisch in der Welt so vor sich geht. Wer verfolgt das? Sind doch ziemlich viele, ne? Ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, dass man aktuell, aber auch in anderen Zeiten um dieses kleine Land Israel irgendwie nicht drumherum kommt, oder? Also es ist ein Land, das ist so groß wie Hessen ungefähr, hat 10 Millionen Einwohner. Aber wenn man das so vergleicht, wie oft es in den Medien auftaucht, das passt einfach nicht. Also jedes andere Land mit vergleichbarer Größe taucht nur ein Bruchteil so oft in den Medien auf. Und das Spannende ist, man kommt um dieses Land nicht drumherum, selbst wenn man nichts damit zu tun hat, selbst wenn man da keinen persönlichen Bezug zu hat, es taucht immer und immer wieder auf. Und wann immer etwas geschieht, es wird direkt medial ausgeschlachtet. Immer und immer wieder hört man in den Nachrichten davon. Warum ist das so? Gute Frage. Wahrscheinlich gibt es nicht einen Grund dafür, sondern viele. Das ist seine Lage, seine Geschichte, sein ganz besonderer Glaube. Immer ist es sehr spannend, das zu beobachten. Als Christen haben wir seit jeher eine, ich würde sagen, ganz besondere Beziehung zu Israel. Und diese Beziehung, die ist irgendwie zwiegespalten, würde ich sagen. Auf der einen Seite achten und ehren wir Israel, das auserwählte Volk Gottes, die Nation, aus der Abraham, Isaak und Jakob stammen, David, Mose und Jesus schließlich selbst. Also ein Land, auf das so viele Verheißungen bekommen hat, wo Gott so viel getan hat in der Geschichte. Ja, und das irgendwie so eine ganz zentrale Rolle in Gottes Heilsplan einnimmt. Das ist so die eine Seite. Auf der einen anderen Seite, das ist Israel irgendwie auch schwierig für uns, oder? Weil, ja, es ist das auserwählte Volk, aber Israel lebt seit 2000 Jahren überwiegend im Unglauben. Israel hat Jesus abgelehnt, als er auf der Erde war. Und seitdem, die meisten Juden, die leben, haben Jesus als Messias, als Retter abgelehnt. Und ja, und ohne Jesus haben sie nichts. Ja, sie glauben irgendwie an den wahren Gott, das, was er im Alten Testament offenbart hat, aber sie haben Jesus nicht. Und wer Jesus nicht hat, hat nichts. Seht ihr dieses schwierige Verhältnis, was wir zu Israel haben? Irgendwie total das auserwählte, besondere Volk und gleichzeitig sehr schwer irgendwie einzuordnen. Und da stellt sich schon die Frage, wie passen diese verheißungsvolle Vergangenheit im Alten Testament und diese ungläubige Gegenwart zusammen? Und was bedeutet das alles für die Zukunft? Das sind spannende Fragen und ich bin froh, dass die Bibel uns da auch einiges an Antworten gibt, insbesondere eben in Römer 9 bis 11. Römer 9, das ist vor allem ein Blick in die Vergangenheit von Israel. Römer 10, die Gegenwart heute. Und Römer 11, der Blick nach vorn. Und in diesen Kapiteln, da lernen wir wirklich einiges über Israel, über Israel als Nation. Wir lernen auch vieles über uns, also uns Nicht-Israeliten, uns Heiden. Auch da erfahren wir einiges zu. Was mir aber wichtig ist, bevor wir in diese Kapitel starten, Zentrum dieser drei Kapitel sind nicht die Juden. Zentrum sind auch nicht wir Heiden. Alleiniges Zentrum oder Mittelpunkt dieses Textes ist Gott selbst. Gott selbst, ja, der hier in gewisser Weise auf dem Prüfstand steht. Denn was sagt das über einen Gott aus, dessen Volk ihn so ablehnt? Was ist das für ein Gott, dessen Volk im Unglauben lebt seit 2000 Jahren? Ist das ein Gott, der vertrauenswürdig ist? Ist er vielleicht ohnmächtig? Und wie reagiert Gott auf diese Ablehnung des Volkes? Ja, reagiert er auf Ablehnung auch mit Ablehnung? Das sind die Fragen, um die sich der Text hier eigentlich dreht. Also ja, es gibt ganz viel hier zum Thema Israel, ganz viel auch für uns Christen, Heiden. Aber eigentlich, und lasst uns das wirklich merken, eigentlich geht es hier um Gott selbst. Paulus, der will kein System aufbauen, kein theologisches System irgendwie anfertigen. Er beschäftigt sich mit dieser Frage, wer ist Gott? Was hat Gott für ein Charakter ist dieser Gott vertrauenswürdig? Das ist das, um was es in Römer 9 bis 11 wirklich geht. Das sieht man auch an meiner Predigtgliederung der nächsten beiden Predigten. Insgesamt werden wir 4 Punkte uns anschauen. Gott ist treu, Gott ist barmherzig, Gott ist frei und Gott ist gerecht. Mit diesen 4 Punkten würde ich Römer 9 zusammenfassen. Heute die ersten beiden Punkte, in 2 Wochen dann die anderen beiden Punkte. Genau, Römer 9. Bevor wir uns dem eigentlichen Text in Römer 9 widmen, lass uns einen kurzen Blick zurückwerfen in die ersten 8 Kapitel. Die haben wir ja vor einiger Zeit gepredigt. Und ja, wie kann man die zusammenfassen? Ich glaube, so war auch der Titel unserer Reihe damals, die Schönheit des Evangeliums. Darum geht es in diesen ersten 8 Kapiteln. Paulus, der fängt damit an, dass wir Menschen alle schuldig vor Gott sind. Wir erkennen zwar, dass es einen Gott gibt, und wir verstehen auch, dass wir diesem Gott Rechenschaft schuldig sind, aber wir wollen einfach nicht. Wir wollen lieber unsere eigenen Wege gehen, wir wollen Gott nicht gehorchen, wir wollen lieber unseren eigenen sündigen Begierden nachgehen und freuen uns sogar noch daran, wenn andere das mit uns machen. Das sind wir Menschen. Ja, und indem wir das tun, indem wir dem Gott offensichtlich ablehnen, ihm ungehorsam sind, deswegen sammelt sich mehr und mehr ein großer Berg an Schuld auf, ja, und den Gott am Ende der Zeiten richten wird. Und genau hier setzt das Evangelium an, diese frohe Botschaft Gottes, dass er selbst, Gott, das nicht ertragen will, dass wir Menschen im Gericht untergehen. Nein, er selbst wird Mensch. Er selbst kommt auf die Erde und sagt, diese Schuld, die ihr euch hier angesammelt habt, ich nehme die auf mich und bezahle dafür stellvertretend am Kreuz. Und jeder, der jetzt Buße tut über sein bisheriges Leben, der sagt, boah, das war falsch, Sünde ist falsch, ich will das nicht, ich werfe mich im Glauben auf Jesus, den Auferstandenen. Jeder, der das tut, der darf wissen, ihm ist vergeben. Seine Schuld ist getilgt. Gott schenkt ihm ein völlig neues Leben. Und nicht nur das, er schenkt ihm so viel mehr in Jesus. Wir sind in Jesus Teil einer neuen Schöpfung, Teil eines neuen Bundes. In Jesus haben wir Gottes Geist in uns, der uns befähigt zu einem völlig neuen, veränderten Leben. Wir müssen nicht mehr das tun und das sein, was wir vorher waren. Nein, wir sind frei gemacht. Wir sind neu gemacht. In Christus haben wir so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und wir sind unfassbar tief und untrennbar mit Gottes Liebe verbunden. Das ist so kurz zusammengefasst, was Paulus in 8 Kapiteln so auseinanderbreitet. Ein wunderschöner Abschnitt. Also wenn ihr nochmal Zeit findet, hört euch gerne nochmal die ersten 8 Predigten an. Spannend ist jetzt, Paulus ist richtig begeistert am Ende von Kapitel 8. Er schwärmt vom Evangelium und dann kommt dieser ganz harte Bruch, den wir gerade gelesen haben. Wir können nochmal die ersten Verse so ein bisschen verkürzt lesen, wo die Stimmung auf einmal kippt. Ich sage die Wahrheit in Christus, dass ich große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz habe in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit, die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist. Das ist total spannend, was für ein Bruch. Eben noch jubelt Paulus über die Schönheit der Liebe Gottes und auf einmal spricht er hier von großer Traurigkeit und unaufhörlichem Schmerz. Was ist passiert? Ganz einfach. All diese Schönheit, diese Herrlichkeit, diese wundervollen Dinge, die wir jetzt in Christus erleben dürfen, ja, all das war eigentlich Israel verheißen. All das erinnert Paulus total an sein Volk, die genau das erleben sollten. Jesus war ja gekommen, damit Israel ihn als Retter annimmt und genau das erleben darf. Israel sollte all diese Schönheit haben, hat es aber nicht. Es Es hat Jesus abgelehnt und deswegen hat es nichts von dieser Schönheit, die ihm eigentlich gegolten hatte. Es ist total spannend. Israel war bestimmt zur Sohnschaft, wie wir jetzt Söhne Gottes heißen dürfen. Israel war berufen zur Herrlichkeit, die wir jetzt in Jesus erleben. Israel war Bundespartner Gottes, wie wir jetzt im neuen Bund stehen dürfen. Israel erhielt Gesetz, Gottesdienst, Verheißung, ein von Gott geführtes Leben. Israel erlebte Gott von Abraham bis Jesus immer und immer wieder. Und jetzt? Wo ist all das jetzt? Wo ist Israels Herrlichkeit? Sie ist nicht da. Israel hat Jesus abgelehnt. Und deswegen ist nichts übrig von der einstigen Herrlichkeit. All die Herrlichkeit, die wir jetzt in Jesus erleben dürfen, sieht Israel nicht. Stattdessen lebt Israel in Ungehorsam, in Unglauben und geht seinen eigenen Weg. Er stellt sich doch die Frage, wie konnte das passieren? Was ist hier schiefgegangen? Gott, bist du da irgendwie schuld dran? Ich meine, es ist doch dein Volk, du bist doch Gott. Wie konnte das sein, dass Israel so vom guten Weg abgekommen ist? Was ist passiert? Gott, bist du schuld daran? Diese Frage stellt Paulus sich und so steigt er in dieses Kapitel ein und will eines von vornherein klar machen. Nein, Gott ist nicht schuld daran, dass Israel auf eigenen Wegen geht, denn Gott ist unfassbar treu. Gott ist treu, das lesen wir in Vers 6a, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Es ist ein enorm wichtiger Vers. Ich glaube, das ist der Schlüsselvers für dieses gesamte Kapitel. Gottes Wort ist nicht hinfällig geworden. Das heißt, all das, was Gott in der Vergangenheit gesagt hat, was er verheißen hat, all das stimmt nach wie vor. Gott lügt nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann wird es wahr. Er hält seine Versprechen. Sein Wort ist Wahrheit. Wann immer er etwas sagt, es wird Realität. Sein gesamtes Wort, wie es hier heißt. Das heißt, all seine Gebote, all seine Versprechen, seine Verheißungen, auch seine Gerichtsankündigung, all das, was er gesagt hat, ist nicht hinfällig. Vielleicht fragst du dich, wie kann Paulus das behaupten? Ich meine, das ist schon eine Ansage. Gottes Wort ist nicht hinfällig, wenn man sich so die Gegenwart anschaut, dass ist ja irgendwie schwierig zusammenzubringen, wenn man jetzt Israel anschaut und sagt, Israel geht seine eigenen Wege, das passt ja nicht so wirklich zu dem. Wie passt das zusammen? Wie kann Paulus sich so sicher sein, dass Gottes Wort niemals hinfällig wird? Wie kann er das wissen? Paulus stellt sich diese Frage auch. Wie können wir da sicher sein? Wie wissen wir, dass Gott immer wahrhaftig ist? Nun, ich würde sagen, wissen können wir das nicht. Dazu bräuchten wir einen vollkommenen Einblick in Gottes Wesen und diesen kompletten Einblick haben wir als Menschen nicht. Was wir aber haben, sind sehr gute, valide Argumente, die es absolut nahelegen, daran zu glauben, dass Gott treu ist und zwar immer treu ist. Denn wenn wir in die Vergangenheit schauen, insbesondere in Israels Vergangenheit, da sehen wir, dass Gott immer und immer und immer wieder treu war. Wenn Gott also in 10.000 von 10.000 Fällen treu war, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch im 10.000 und ersten Fall treu sein wird. Genau in diese Kerbe schlägt Paulus jetzt mit den nächsten Versen. Er führt zwei Beispiele an, die zeigen sollen, dass Gott immer treu war und dass das Gegenwärtige, was wir aktuell erleben, was schwierig ist, dass das gar kein Problem ist, dass das voll gut auch in Gottes Treueplan hineinpasst. Lesen wir mal die nächsten Verse zusammen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka. Als sie von unserem Vater Isaak schwanger war, denn als die Kinder noch nicht geboren worden waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Paulus geht hier ganz weit zurück in die Vergangenheit, in die Geschichte Israels, um seinen Punkt deutlich zu machen. Eigentlich will er zwei Punkte deutlich machen. Der erste Punkt ist, nicht jeder erhält von Gott Verheißungen. Aber zweitens, wenn Gott jemandem eine Verheißung gibt, dann hält er sie auch. Okay, beginnen wir bei dem ersten Punkt. Nicht jeder erhält von Gott Verheißungen. Das ist eine klare Aussage. Wir sehen das hier an zwei Beispielen, an Abraham und an Rebekka. Abraham, der hat im Laufe seines Lebens insgesamt drei Ehefrauen. Hagar, dann Sarah und Ketura. Und von allen dreien bekommt er Kinder. Aber, was sagt Gott hier, oder was sagt Paulus hier? Nicht alle diese Kinder werden Verheißungsträger, sondern nur Isaak, das Kind von Sarah, wird Verheißungsträger. Das heißt, Abraham, der hat ganz viele leibliche Nachkommen. Hagar gebiert ihm Ismael, Ketura, die gebiert ihm auch einige Söhne. Aber nur Isaak erhält eine besondere Verheißung von Gott. Mit dir werde ich Geschichte schreiben. Das heißt, Abraham hat viele leibliche Kinder, aber nur wenige geistliche Kinder, könnte man sagen. Oder wenige Träger einer Verheißung. Ähnlich ist es dann eine Generation später bei Rebekka, der Frau von Isaak. Sie ist mit Zwillingen schwanger und noch bevor die Kinder geboren sind, sagt Gott ihr, Esau, der Ältere, der wird dem jüngeren Jakob dienen. Das heißt, schon vor der Geburt ist für Gott klar, ich werde mit Jakob meine Geschichte schreiben, nicht mit Esau. Auch hier wieder, Rebekka hat mehrere Kinder, aber nur auf einem liegen besondere Verheißungen. Wir sehen also in zwei Beispielen hier, dass Abraham viele leibliche Nachkommen hat, aber nur auf dieser einen Linie von Isaak und von Jakob liegt dieser besondere Segen, dieser besondere Weg, den Gott gehen will. Warum erzählt Paulus das? Was will er deutlich machen? Ich glaube, er will zeigen, dass für Gott leibliche Abstammung noch nie entscheidend war. Wenn also in der Gegenwart viele leibliche Israeliten nicht mit Gott unterwegs sind, nicht in den Genuss des neuen Bundes kommen, gar nicht mit Jesus unterwegs sind, dann ist das nichts Außergewöhnliches in der Geschichte. Schon viele, die leiblich ein Nachkomme von Abraham waren, standen nicht in dessen Segen, in dessen Bund. Abraham hat viele Kinder, aber nur wenig geistliche Kinder. Es ist also völlig normal oder es ist nichts Außergewöhnliches. Es muss nicht so sein, dass jedes leibliche Kind auch in dieser Segenslinie steht. Was wir heute erleben, dass Israel so eigene Wege geht, ist also nichts Besonderes. Es taucht in der Vergangenheit schon immer wieder auf. Es ist Teil von Gottes Plan. Übrigens, das sagt auch sehr viel für uns nochmal heute. Leibliche Abstammung ist bei Gott nie entscheidend. Niemals, auch nicht bei uns Christen heute. Wenn deine Eltern vielleicht Christen sind oder Christen waren, bedeutet das nicht, dass du ein Christ bist, ein Kind Gottes, ein Verheißungsträger. Verheißungsträger ist, wer in einer persönlichen Beziehung zu Gott steht. Das macht dich zum Verheißungsträger. Nicht deine Abstammung, nicht deine Eltern oder in welchem Land du aufgewachsen bist. Da muss eine persönliche Entscheidung getroffen werden. Aber okay, so viel zu diesem hier. Nicht jeder erhält von Gott Verheißung, wissen wir jetzt. Was aber viel wichtiger ist, zweitens, wenn Gott jemandem aber etwas verheißt, da wo Gott Versprechen gibt, da hält er sie auch. Isaac und Jakob, oder Abraham und Rebekka, die erhalten beide Versprechen und die machen sehr deutlich, dass Gott Versprechen ernst nimmt und dass Gott Versprechen hält. Denn aus diesen beiden geht, wir sehen das in der Geschichte, ein großes Volk hervor und am Ende sogar der Messias persönlich, der Retter persönlich, kommt aus ihnen hervor. Was für ein Segen. Aber auch hier könnte man wieder so kritisch nachfragen, aber wie ist das? Also wenn ich mir die Geschichte anschaue, ja, aus Isaak wird ein großes Volk, aber aus Ismael doch auch, oder? Wenn ich mir Jakob und Esau anschaue, aus Jakob wird ein Volk, aber aus Esau wird doch auch ein Volk, oder? Ist da wirklich ein Unterschied? Also dass Gott ihm jetzt Segen zuspricht und dem anderen nicht, kann man das irgendwie messen? Gibt es da einen echten, signifikanten Unterschied zwischen dem, wie es Jakob ergeht und dem, wie es Esau ergeht? Oder ja, hat man das halt hier so dargestellt? Also eine Frage, die Paulus stellt, ist da wirklich ein Unterschied, wenn Gott jemanden segnet oder nicht? Und ja, den gibt es. Den gibt es wirklich. Und als Beleg dafür zitiert Paulus aus Maleachi, Kapitel 1, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Zugegeben, erstmal ein bisschen schwieriger Vers, den zu verstehen, aber glaubt mir, wenn wir den gleich einordnen, dann macht dieser Vers total Sinn. Wie gesagt, Paulus zitiert hier aus dem Buch Maleachi. Maleachi, das ist der letzte Prophet im Alten Testament. Der lebte ungefähr 400 vor Christus. Und in seiner Zeit, da stellten sich die Juden eine sehr ähnliche Frage wie wir heute. Macht es überhaupt einen Unterschied zu Gottes Volk gehören? Bringt das überhaupt etwas, Teil von Israel zu sein, Teil von dieser Segenslinie? Wo ist der Unterschied? Und Gott sagt ihnen dann in Maleachi 1, Leute, schaut doch mal in die Vergangenheit. Guckt doch mal, wie ich mit euch gegangen bin, seit Jakob bis heute. Schaut doch mal, wie es Esaus Nachkommen ergangen ist und wie es euch ergangen ist, wo ihr heute steht. Seht ihr nicht diesen riesigen Unterschied zwischen diesen beiden Völkern? Ich finde das total interessant. Im allerersten Buch des Alten Testaments, da gibt Gott diese Verheißung, euch werde ich segnen. Im allerletzten Buch des Alten Testaments sagt Gott, so und jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Jetzt werten wir mal aus. Und Grundlage für diese Auswertung ist all das, was zwischen diesen beiden Büchern in den 1600 Jahre Geschichte geschehen ist. Und diese Auswertung, die ist eindeutig. Aus Esaus Land ist eine Steppe geworden. Esaus Land ist aufgerieben, eine Einöde. Israel dagegen ist, obwohl es so viel angestellt hat, obwohl es so oft rebelliert hat, obwohl es so schlechte Wege gegangen ist, ist immer noch da. Es ist sogar aus diesem babylonischen Exil zurückgekehrt und ist immer noch im Segen Gottes. Was für ein Unterschied. Dieser Unterschied zwischen Esau und Jakob ist so gewaltig, dass Gott hier die Worte Liebe und Hass gebraucht. Weil das die beiden größten Extreme sind, die wir Menschen uns vorstellen können. Gott sagt, im Verhältnis zu dieser Liebe, die ich dir, Israel, erwiesen habe, wirkt das Ergehen Esaus doch nur wie Hass, oder? So gewaltig ist dieser Unterschied, wenn ich mir deine Liebe anschaue, die du empfangen hast. Versteht das aber nicht falsch. Es geht nicht darum, dass Gott Esau gehasst hat. Darum geht es hier gar nicht. Der Kontrast ist so groß, als wäre es Hass. Esau, der bekommt extrem viel Segen. Also, wenn wir uns eine Geschichte anschauen, aus ihm wird ein großes Volk. Gott gibt ihm sogar sein eigenes Land. Er erlebt extrem viel Segen. Und selbst 400 Jahre später, als Esau schon längst tot ist, da kommt Israel gerade aus Ägypten und will Kanaan erobern. Und da sagt Gott nochmal explizit, liebes Volk, dieses Land hier, das rührt nicht an, das habe ich Esau gegeben, das tastet nicht an. Das heißt, noch 400 Jahre später kümmert sich Gott um Esau. Und trotzdem, oder gerade jetzt verstehen wir, wie gewaltig der Segen im Verhältnis ist, weil Gott sagt, guck mal, so viel habe ich Esau gesegnet, aber das ist wie Hass im Gegensatz zu dem, was ihr alles erlebt habt. Dieser Segen, den ihr empfangen habt, der ist so viel gewaltiger. Was können wir daraus mitnehmen? Ich glaube, wir dürfen eines festhalten, Gott nimmt seine Versprechen ernst. Über 1600 Jahre später guckt er immer noch drauf, was er damals versprochen hat. Ich muss ja schon gucken, was ich vor einer Woche versprochen habe. Aber Gott nimmt 1600 Jahre lang seine Versprechen so gewaltig ernst und kümmert sich um sein Volk, sodass jeder andere, den er sich nicht zuwendet, wirkt, als wäre er gehasst. Das ist unser Gott, ein Gott, der segnet und der seine Versprechen ernst nimmt. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass Gott 1600 Jahre dort treu war, dass er 400 Jahre später Jesus gesandt hat, ich glaube, dann dürfen wir auch mit Blick auf unsere Gegenwart und auf das, was noch kommt, sicher sein, dass Gott auch dort treu sein wird. Das gilt für Israel. Wir glauben, dass die Verheißungen, die Gott einmal gegeben hat, auch zukünftig gelten werden. Das gilt aber auch für uns heute, dass Gott treu ist. Ich glaube, wir alle können mal ins Zweifeln kommen. Zweifeln darüber, was in der Welt so los ist, wo Gott ist, wie Gott handelt, was er zulässt. Aber wir dürfen wissen, Gott ist treu, Gott hält sein Wort, er hat es jeher gehalten, er wird es auch halten. Deswegen, wenn du mal ins Zweifeln kommst, dann will ich dir Mut machen, schau in deine eigene Vergangenheit. Wie oft hat Gott dort schon sein Wort gehalten? Schau in die Vergangenheit von anderen Christen. Schau in die Vergangenheit der Christenheit, die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Schau in die Geschichte Israels. Sie alle sind überwältigende Zeugnisse von Gottes Treu. Gott ist treu. Das dürfen wir mitnehmen aus Römer 9. Daran sich anschließen und ganz eng verwoben mit dieser Treue ist eine zweite Eigenschaft Gottes, nämlich seine Barmherzigkeit. Die hängen beide sehr, sehr eng zusammen. Gott ist barmherzig. Ich glaube, wenn Gott nur treu wäre, das würde mir noch nicht so viel Sicherheit geben. In Treue heißt ja erst einmal, dass man etwas konstant macht. Ich meine, jemand könnte ja auch treu sein auf eine negative Weise. Jemand könnte seinem Hass treu sein. Jemand könnte seiner Ungerechtigkeit treu sein. Ne, also Treue allein zeigt mir nur, dass jemand konstant ist, aber nicht unbedingt, dass er gut ist. Aber nein, Gott ist nicht nur treu, Gott ist treu auf eine barmherzige Weise. Gott ist barmherzig und treu und zwar immer zusammenhängend. Und das macht die Treue noch umso schöner, dass Gott barmherzig treu ist. Ich finde das so spannend hier im Römertext, wenn ich wirklich nochmal drüber in Staunen komme, wie normal es für Paulus ist, darüber zu reden, dass Gott Leute segnet. Also für ihn ist es irgendwie scheinbar selbstverständlich, dass Gott ins Leben von Leuten hineinspricht und sagt so, du, dich werde ich jetzt einfach mal segnen. Ich weiß, du hast nichts dafür getan und du könntest auch nichts dafür tun. Stattdessen, naja, eigentlich bist du ein Sünder. Du bist eigentlich ein Feind von mir, aber egal, ich segne dich jetzt einfach mal. Was für einen Gott haben wir, der einfach so ins Leben von Leuten hineinspricht und sie segnet. Total bedingungslos, einfach so, weil er barmherzig ist. Ist das nicht total ungewöhnlich? Würden wir Menschen sowas machen? Umgekehrt macht Gott sowas nie. Also einfach mal zu sagen, so, du hast jetzt zwar nichts Schlechtes getan, aber ich habe jetzt einfach mal Lust, dich zu strafen. Würde Gott niemals tun, hat er niemals getan. Gott hat niemals und würde niemals jemanden ungerechtfertigt strafen. Wenn er etwas ungerechtfertigt tut, dann ist es zu segnen. Warum? Weil er es einfach liebt zu segnen. Er liebt es, Gutes zu geben. Er liebt es zu lieben. Er liebt es zu vergeben. Er liebt es, auf uns zuzukommen. Das ist Gottes Wesen. Er ist unglaublich barmherzig. Ja, Gott straft auch. Auch das wissen wir aus der Bibel. Gott richtet. Das lesen wir auch. Das lesen wir auch später noch. Das tut er, aber nicht einfach so, sondern weil es die notwendige Konsequenz, die notwendige Folge von Ungerechtigkeit ist oder von Gottes Heiligkeit, von seinem Wesen. Zorn und Hass sind notwendige Folgen von Gerechtigkeit. Im Gegensatz dazu ist Liebe aber keine Folge seines Wesens, sondern Liebe ist sein Wesen. Zorn und Liebe lassen sich nicht auf eine Waage gegenüberstellen. Gerechtigkeit und Liebe lassen sich gegenüberstellen. Die sind immer in Waage bei Gott. Zorn ist nur eine Folge, Liebe ist Gottes Wesen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Denn bei Liebe, bei Barmherzigkeit, da geht es um Gottes Kern, um Gottes Charakter. Es wird besonders in den nächsten Versen deutlich, ab Vers 15, lesen wir das mal. Denn er, also Gott, sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, verhärtet er. Viermal lesen wir hier von Gottes Erbarmen in diesem kurzen Text und zweimal von seinem Mitleid. Alles Umschreibung dafür, dass Gott unglaublich barmherzig ist. Und um das nochmal deutlich zu machen, um das nochmal so zu zementieren, geht Paulus wieder in die Vergangenheit, wieder in Israels Geschichte, wie in diesem ganzen Kapitel immer und immer wieder. Er geht hier in 2. Mose 33 und zitiert dort einen Vers. 2. Mose 33, da hat Mose gerade eine ganz besondere Begegnung mit Gott. Und Gott sagt ihm hier, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Also dieses Erbarmen, diese Gnade, diese Güte, ganz, ganz eng im Zusammenhang mit Gottes Namen, mit dem, was Gott in seinem Kern ausmacht. Und das führt Mose dann übrigens, wird in Mose ein bisschen später weiter ausgeführt. Paulus zitiert nur einen Teil, aber er hat natürlich den ganzen Abschnitt vor Augen. Und im Abschnitt geht es dann so weiter, Gott ruft selbst seinen Namen aus. Kapitel 34, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Eine extrem spannende und hilfreiche Szene, finde ich. Gott stellt sich selbst vor. Gott sagt, hier, das bin ich, das ist mein Wesen, mein Kern. Und dann taucht ganz, ganz groß auf Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Treue, Gottes Vergebung. Das sind die ersten Dinge, die hier ganz, ganz groß erwähnt werden, weil das Gottes Wesen ist. Gott fließt geradezu über vor Barmherzigkeit. Das sprudelt so aus ihm raus. Er bewahrt Gnade an Tausenden von Generationen und er vergibt Schuld. Mit anderen Worten, Gott ist unfassbar barmherzig. Wir können es nicht messen. Alles in ihm ist erfüllt davon. Auf der anderen Seite sehen wir auch, ja, da ist Strafe. Ja, da ist Zorn, da ist Gericht, keine Frage. Aber lass uns mal diesen Kontrast anschauen. Im Gegensatz zu dieser Gnade, an der er reich ist, ist er langsam zum Zorn. Im Gegensatz zu Tausenden von Generationen, die Gnade empfangen, trifft seine Strafe nur 3 oder 4 Generationen. Dieser Kontrast, den will Gott deutlich machen. Gottes Gnade ist unendlich. Sein Zorn ist endlich. Gottes Gnade trifft Tausende, die es nicht verdienen. Gottes Zorn trifft nur die, die tatsächlich an Sünde beteiligt sind. Kurz zum Verständnis, 3 oder 4 Generationen, was meint das? Ich bin überzeugt davon, dass das vom hebräischen Denken her kommt, wo das einen Mehrgenerationenhaushalt meint. Damals haben die Menschen in einem Mehrgenerationenhaushalt zusammengelebt. Kinder, Eltern, Großeltern und wenn sie noch gelebt haben, die Urgroßeltern. 3 oder 4 Generationen. Und wenn Gott einmal gestraft hat, ja, dann hat das die gesamte Familie getroffen. Alle, die zu dem Zeitpunkt der Sünde beteiligt waren, all die wurden von dieser Strafe getroffen. 3 oder 4 Generationen. Was hier aber nicht mit gemeint ist, ist, dass jemand gestraft wird, weil sein Opa 50 Jahre vorher gesündigt hat. So etwas finden wir in der Bibel nicht. Das schließt Gott in Hesekiel 18 sogar kategorisch aus. Das nur hier zur Einordnung zu diesen 3 oder 4 Generationen. Kommen wir nochmal zu diesem eigentlichen Text, diesem Text voller Erbarmen und voller Barmherzigkeit. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Dieser Satz, der hat eigentlich 2 Aussagen, die da beide so drinstecken. Einerseits betont der Satz irgendwie Gottes Freiheit. So, ich kann entscheiden, wie ich will, wessen ich mich erbarme. Da kommen wir in 2 Wochen dann drauf zu sprechen, ne? Gottes dritte Eigenschaft, Gott ist frei. Was der Text aber auch betont ist, Gottes Kontinuität, Gottes Dauerhaftigkeit seiner Versprechen. Er sagt hier, man könnte auch übersetzen, der Person, der ich mich heute erbarme, der werde ich mich auch morgen erbarmen. Der Person, mit der ich heute Mitleid habe, mit der werde ich auch morgen Mitleid haben. Mit anderen Worten, Gottes Erbarmen, das hört nicht einfach auf. So, okay, heute habe ich Gnade, morgen nicht mehr. Nein, Gottes Erbarmen, das ist dauerhaft und immer wieder, Jahr für Jahr, Generation für Generation. Gott ist konstant in seiner Gnade, in seinem Erbarmen. Wenn er einmal jemandem sich zuwendet, dann bleibt sein Erbarmen dort. Seht ihr, was für ein Bild hier in Römer 9 gezeichnet wird? Ein unglaublich barmherziger Gott. Ja, ein Gott, der straft. Strafe gehört dazu, das gehört zur Gerechtigkeit dazu, das ist notwendig und gut. Aber das, was in Gottes Herzen vor sich geht, das, was übersprudelt, weshalb er ja auch Mensch wird, weshalb er kommt, ist diese unfassbare Liebe zu uns. Ein Gott, der segnet, ohne dass wir es verdienen. Einfach so, weil er es liebt zu segnen. Warum eigentlich? Warum segnet Gott? Was treibt ihn dabei an? Das hängt sehr viel mit seiner dritten Eigenschaft, mit dieser Freiheit zusammen. Ich hoffe, ihr seid in 2 Wochen dann auch da. Da werden wir dann fortsetzen. Aber kommen wir zum Schluss für die Predigt heute. Ich will nochmal kurz zusammenfassen. Gott ist treu und Gott ist barmherzig. Das sind so die wesentlichen Punkte aus diesen ersten 15 Versen dieses 9. Kapitels. Gott ist treu, Gott ist barmherzig. Das sehen wir ganz besonders in der Geschichte von Israel. Da sehen wir das immer wieder, wie treu Gott war, wie barmherzig er war. Und das, was er in der Vergangenheit war, das ist er heute und das wird er auch im Blick auf morgen sein. Das dürfen wir wissen in Bezug auf Israel, das dürfen wir auch wissen in Bezug auf uns. Gott ist treu. Wann immer er etwas verspricht, hält er es. Das will ich uns auch heute zurufen. Gott ist treu. Wenn du heute im Leben stehst und herausgefordert bist, vielleicht mit Angst zu kämpfen hast, mit Zweifeln, mit Sorgen, wenn du an deine Grenzen kommst in deinem Leben, und ich glaube, wir alle kommen an unsere Grenzen, wenn unser Herz schwer ist, dann dürfen wir wissen, wir haben einen Gott, der treu ist. Zwar immer. Die Welt um uns herum, die ist voller Lüge, aber Gott ist wahrhaftig. Die Welt um uns herum, die ist wandelbar, aber Gott ist konstant. Die Welt vergeht, aber Gott bleibt. Wir haben einen festen Anker in Christus, in Jesus. Deswegen, wo immer du auch mal ins Stolpern gerätst, komm zu ihm, er wartet in seiner Treue. Und er ist unfassbar barmherzig. Ich hoffe, wir konnten das heute nochmal so neu irgendwie mitfiebern, mitfühlen, wie unfassbar voller Liebe und Barmherzigkeit und Güte Gottes, wie das alles übersprudelt aus ihm. Und das gilt auch uns heute. Wenn du unsicher bist, vielleicht weil du versagt hast, weil du gesündigt hast, oh, kann ich noch zu Gott kommen? Bin ich bei ihm überhaupt noch willkommen? Kann ich dir sagen, Gott ist wie ein Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenläuft. Er ist wie eine Mutter, der sich um das Säugling kümmert. Er ist wie ein Hirte, der nach dem verlorenen Schaf sucht. Das sind Bilder, die Gott selbst für sich benutzt. Das heißt, wann immer du dich demütigst und zu Gott kommst, du darfst wissen, du wirst Barmherzigkeit erfahren. Lass uns das beides nochmal neu irgendwie in Erinnerung rufen und tief einprägen. Gott ist barmherzig, Gott ist treu. Das sehen wir in Israels Vergangenheit, das werden wir in Israels Zukunft sehen und wir dürfen es heute erleben, wir dürfen das heute verstehen für uns und wir dürfen diese Wahrheiten auch anderen weitergeben. Amen.